Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik. Ja, und du hörst es schon an den Hintergrundgeräuschen. Wir befinden uns mitten auf der Messe in Essen. Und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in ein paar erste Messeeindrücke. Natürlich mal in ein paar der gespielten Spiele und Eindrücke, die wir sammeln konnten. Und ja, was wir zu berichten haben und mit wem ich das tue, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, an meiner Seite sitzt heute niemand Geringeres als mein kongenialer Partner Stefan Hanf, mit dem ich hier schon die letzten Tage über die Messe bin. Und ich sage guten Morgen, Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen in aller Herrgottsfrüh hier. Wir sitzen mitten in der Galeria. Die ersten Aufbauten werden getätigt, die ersten Imbisswegen machen auf und wir haben uns hier noch einen Platz ergattert, um mal ein klein wenig zu berichten über unsere ersten Tage.
Wir haben einige Widrigkeiten in Kauf genommen. Ich habe so ein herrliches mobiles Aufnahmegerät, hatte aber meine SD-Karte peinlicherweise zu Hause vergessen und habe dann deinen Ludoholiker-Kollegen Stefan gebeten, mir SD-Karten mitzubringen. Das hat er auch netterweise getan, aber die funktionieren irgendwie nicht in meinem Gerät. Und jetzt sitzen wir hier neben einem Foodtruck, der gerade seinen Grill reinigt. Also man hört es im Hintergrund. Und in den letzten Tagen war einfach zu wenig Zeit und Raum in unserer 6er-WG, um schon so viel aufzunehmen. Also machen wir es heute. Unter widrigsten Umständen haben wir keine Aufwände gescheut, um diese Folge rauszuhauen.
Ja, und wir hatten ja auch ein bisschen was zu tun, denn wir hatten ja natürlich auch schon einige Neuheiten gespielt und haben uns abends eben auch darum gekümmert, schon mal ein paar Eindrücke von Neuheiten zu bekommen.
Ja, es ist jetzt Samstag und wir sind seit Mittwoch hier und am Mittwoch ging es ja auch direkt los mit der Pressekonferenz morgens. Und da können wir schon mal ein paar Ergebnisse vorwegnehmen, die ihr möglicherweise schon kennt, nämlich ein paar der Zahlen, Daten und Fakten. Also zum einen ist die Spiel größer als jemals zuvor. 200.000 Besucher werden erwartet oder sind erwartet. Diese Marke wird wahrscheinlich geknackt. Im Jahr davor waren es 193.000. Da gab es die ersten, die schon Panik geschoben haben. Aber ganz ehrlich, 7.000 Leute an 4 Tagen, das verteilt sich doch, wie ich finde, ganz gut. Natürlich gibt's immer mal wieder Gänge oder Stände, an denen es bumsvoll ist und dann macht man halt eine kleine Schleife und kommt eine Stunde später wieder. Es gibt natürlich so ein paar Highlight-Stände mit großen Titeln, Frosted Games, Feuerland, Devir Games. Da sind manchmal sehr lange Schlangen, aber ich glaube, da muss man auf einer Messe auch einfach mal ein Stück weit durch, oder?
Ja, aber das kriegt das andere Probleme auch noch mit sich und alle, die sich mit der Messe schon beschäftigt haben, dürften es gemerkt haben. Wir hatten insgesamt 3 ausverkaufte Tage von 4. Donnerstag, Freitag und auch der heutige Samstag sind ausverkauft und das haben wir dadurch gemerkt auch, das ist ja das erste Mal der Fall und ja, wir kamen hier hin und es standen Leute vor den Toren und haben nach Tickets gesucht mit Schildern, also wie auf einem Konzert oder vor einem Fußballstadion. Das sind Bilder, die kannte ich so überhaupt nicht von der Messe. Und das ist schon irre, was das für ein Erfolg mittlerweile ist. Und ja, mal gucken, ob der morgige Tag dann auch noch komplett voll sein wird. Ich könnte es mir gut vorstellen, der Run ist ungebrochen.
Also ich rechne fest damit, dass wir da voll sein werden. Und ich finde diese Politik auch tatsächlich ganz gut, denn wenn sie ein Restkontingent an der Tageskasse hätten, dann hätten wir möglicherweise die Herausforderung, dass dann Leute kommen, um Tickets zu kaufen. Und dann gibt's halt nur noch 50, aber es kommen halt 3.000 Leute. Und das wird dann halt an der Stelle schwierig. Insofern bin ich da ganz froh, dass sie das im Vorfeld sehr klar regeln und sehr klar die Tickets kontingentieren, damit sie nicht an der Tageskasse zu viele Leute heimschicken müssten oder einen vollen Parkplatz hätten, der dann überquillt und dann kommen Leute, die da nicht reinkommen, die müssen dann wieder weg. Das wird von der Logistik schwierig. Insofern finde ich das tatsächlich eine ganz gute Lösung. Es hat sich ja zum gleichzeitig auch die Ausstellerfläche vergrößert. Also die ist in diesem Jahr fast 10% größer. Und das merkt man dann eben auch, dass es sich da weitestgehend gut verteilt.
Ja, und die Ausstellerzahl hat sich leicht reduziert von 931 auf 923. Das liegt teilweise auch, glaube ich, an logistischen Gründen, weil teilweise Aussteller zusammengelegt werden. Gerade wenn die kleinen Verlage dann zum Beispiel bei Asmodee unterkommen, das wird dann, glaube ich, als einer gezählt. So ganz blicke ich da nicht durch, aber im Grunde ist es etwa gleich geblieben. Also
und es gibt Verlage aus 3 neuen Ländern, die hier sind. Die will ich mir auch tatsächlich noch anschauen. Das haben wir noch nicht geschafft. Das ist bei mir auf jeden Fall auf der Liste. Nämlich Brasilien, Indonesien und Malaysia sind zum ersten Mal auf dieser Messe vertreten. Was, glaube ich, nicht 100% stimmt, weil Ich meine Thomas Tarragon von Ritual, weil letztes Jahr, da ist der nicht Brasilianer, aber er hat keinen brasilianischen Verlag, oder?
Nee, ich habe das mal nachgeschaut. Der ist nicht Brasilianer. Ah. Ich glaube, er ist Spanier oder Portugiese.
Ah, ja.
Ich glaube, er ist Portugiese.
Dann aber sprechen sie wenigstens die gleiche Sprache.
Ja, zumindest.
Na gut, dann habe ich das, da habe ich mich da geirrt. Aber ja, auf jeden Fall, 52 Nationen sind vertreten auf Seiten der Ausstellenden. Und das ist ja auch eine wirklich beachtliche Größe und eben 3 neue Länder zum ersten Mal bei der Spiel dabei. Und auf die freuen wir uns auch. Ja, und dann gab es ja bei der Pressekonferenz noch etwas ganz anderes zu verkünden, auch etwas, auf das wir alle so ein bisschen hingefiebert haben, nämlich den Deutschen Spielepreis. Der wurde ja wieder verliehen auf der Messe und da gab es ja durchaus ein paar heiße Kandidaten.
Ja, fangen wir mal mit dem Kinderspiel ganz kurz an, denn da gab es nämlich ein Double zu verkünden. Arno Steinwender und Markus Slavicek haben auch den Deutschen Kinderspielpreis gewonnen für die magischen Schlüssel nach dem Kinderspiel des Jahres.
Ja, und dann beim Deutschen Spielepreis gab es insgesamt ja ein Ranking von 10 Titeln. Die Plätze 4 bis 10 waren bekannt. Das waren auf Platz 10 Nucleum, auf Platz 9 Helden müssen draußen bleiben, auf Platz 8 Obsession, auf Platz 7 Harmonies, auf Platz 6 Revive, auf Platz 5 Too Many Bones und auf Platz 4 Auf den Wegen, Entschuldigung, nicht Auf den Wegen von Darwin, sondern Darwin's Journey. Ein ganz anderer Titel, der viel komplexer ist. Und dann waren eben noch Die Weiße Burg und Mischwald und Sky Team auf den Plätzen 1 bis 3. Man wusste aber im Vorfeld eben nicht, welcher Titel auf welchem Platz ist.
Ja, und wir haben ja Wetten abgeschlossen im Vorfeld. Mein Favorit war Sky Team, du warst für Mischwald und ja, du hast dich durchgesetzt. Also, um es mal vorwegzunehmen, Platz 3 hat die Weiße Burg belegt. Auf Platz 2 war dann genanntes Sky Team und den ersten Platz und den Deutschen Spielepreis hat dann tatsächlich Mischwald gewonnen von Kosch.
Also wenn du sagst, ich habe mich durchgesetzt, dann klingt das, als hätte ich damit irgendetwas zu tun.
Ja, hattest du bestimmt, du hast ja auch abgestimmt, oder?
Aber nicht für Mischwald. Also ich finde Mischwald ein prima Spiel, aber mir, ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel des Jahrgangs. Ich mag den schon. Ich habe tatsächlich Sky Team favorisiert in dieser Auswahl, aber ja, da haben wir doch eine kleine Auswahl. Und ja, wie fandst du denn insgesamt die Pressekonferenz? Die wurde ja wieder begleitet von einem Künstler. Ich hätte fast gesagt prominent, aber ich kannte ihn nicht.
Ja, doch schon. Also ich glaube, die haben eine große Fangemeinde. Es geht um die Band Saltatio Mortis und der, ich glaube, der Leadsänger ist es, Alea.
Ich weiß nicht mal, wie er heißt.
Er heißt Alea. Also ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist oder nicht. Oder ob das jetzt...
Das ist der Sohn von Stefan Brück, Alea.
Ob das ein Zufall ist und er ihn als Künstlernamen gewählt hat, weiß ich nicht. Da bin ich dann doch auch nicht genug drin. Aber der war auf jeden Fall da und hat die Sieger mit verkündet und mit geehrt und ein paar Worte zu den Künstlern, zu den Spielen dagelassen.
Alea ist doch lateinisch und heißt Würfel.
Ja, ich weiß,
Der Mann heißt doch nicht Würfel. Naja.
Ich weiß es nicht.
Also ich fand, genau. Und man hat schon gemerkt, insbesondere die Carol, die hat sich, glaube ich, sehr gefreut, dass er da war, weil ich glaube, sie ist ein großer Fan der Band. Das hat sich, das war irgendwie spürbar und ich glaube, für sie war das eine ganz, ganz schöne Begebenheit. Er ist auch leidenschaftlicher Spieler, wie er berichtet, und sein Lieblingsspiel ist Das verrückte Labyrinth. Das war tatsächlich die Einlassung von ihm dazu.
Ja, da wird er überrascht sein, was es hier noch alles gibt, glaube ich.
Gibt es eine neue Edition vom verrückten Labyrinth?
Ich habe gar nicht geschaut. Wir haben Monopoly gesehen und Risiko, aber verrücktes Labyrinth habe ich nicht entdeckt.
Och, natürlich, bei Ravensburger gibt es das bestimmt.
Ja, aber nicht dieses Jahr, oder?
Das Labyrinth der Meister ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, eine neue Auflage. Okay. Naja, also jedenfalls, ja, im letzten Jahr war ja dieser Musical-Sänger da, Jan Ammann, dieses Jahr Alea von Saltatio Mortis, der hat aber auch sehr lange gesprochen über seine Musik und über sein Projekt Finsterwacht, was irgendwie ein Rollenspiel-Ableger ist oder so. Der war jetzt nicht unsympathisch, aber ich hätte den da nicht gebraucht, weil der insgesamt zum Gehalt der Veranstaltung einen eher marginalen Beitrag geleistet hat, aus meinen Augen.
Ja, und es schien mir auch nicht so, als wäre er besonders gut in dem Thema drin und als würde er irgendeins der Spiele eigentlich überhaupt kennen. Also, ja, ich fand es auch suboptimal, die Wahl. Ich glaube, das ist ein sympathischer Dude, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht gebraucht.
Ja, dann lieber noch mehr Hermann Hutter, der ja wieder glänzte mit Zahlen aus der Pistole. Also immer wenn Zahlen und Statistiken gefordert sind, leitet die Carol und der Robin, ihr Pressechef, sehr elegant über zu Hermann Hutter, der ja wahnsinnig viele Zahlen wirklich aus dem Stegreif kennt.
Und das auch noch bilingual.
Und das bilingual, gut, Zahlen kann man übersetzen. Ja. Aber der hat da wirklich geglänzt mit vielen Statistiken und das war wirklich beeindruckend, was wir da so erfahren haben. Da holen wir euch dann mal irgendwann ein bisschen ab. Ja, aber dann ging es ja auch noch um Spiele, denn wir sind im Anschluss an die PK auf die Neuheitenschau gegangen, um mal so ein bisschen zu schauen, was ist dieses Jahr da? Und es gab schon ein bisschen Ausblick auch auf den nächsten Spielejahrgang. Und da haben wir doch einiges entdeckt.
Ja, vieles. Wo wollen wir denn anfangen? Also so ein paar Highlights rauspacken würde ich auf jeden Fall. Und eins der Highlights, und ich glaube, da haben wir gerade nichts passiert.
Er lebt noch.
Und da haben wir, glaube ich, die gleiche Idee gehabt gerade. Eins der Highlights war eine Ankündigung einer Erweiterung für die verlorenen Ruinen von Arnak, wobei es streng genommen keine wirkliche richtige Erweiterung ist, sondern eher eine Big Box mit zusätzlichen Spielplänen und ich glaube kleinen ja Modifikationen nochmal. Ja. Sie hatten einen Prototypen dort, der Schachtel und auch des Spielmaterials, und besonders ins Auge fielen eben die beiden neuen Spielpläne, die so sehr dunkel gehalten sind und die offenbar auch eine neue Mechanik mitbringen, nämlich dunkle Steintafeln. Kannst du dich noch genau erinnern, wie die funktionieren? Wir haben es uns mal ganz kurz erklären lassen.
Nicht so richtig, aber die haben, glaube ich, irgendeine Art von Joker-Funktion, und dann, wenn man die verwendet, kriegt man aber noch mehr von dieser Furcht oder so. Also die haben positive und negative Implikationen, wenn man die verwendet. Aber das Artwork sah schon wieder sensationell aus, weil die haben nicht eben nicht nur neue Tempelleisten, sondern wirklich auch neue Spielpläne beidseitig, die eben in so einer Nacht Stimmung gehalten sind, und das sieht auf jeden Fall sensationell aus, und entweder kommt das nächstes Jahr zur Messe oder vielleicht sogar noch einen Ticken später, hat sie gesagt.
Ja, mir besonders aufgefallen ist noch Star Realms Academy. Es ist eine Kinderspielversion von dem bekannten Deckbilder Star Realms. Damit habe ich nicht gerechnet und war mir auch nicht bekannt, dass sowas rauskommen soll. Und es scheint so ein bisschen so die Messe der überraschenden Kinderspiele zu sein. Da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber Star Realms, also wer gerne mal so sein erstes Deckbuilding-Game in seine Familie bringen möchte, sollte da mal ein Auge drauf werfen.
Ja, das habe ich auch in den Blick genommen. Ist, glaube ich, erstmal nur auf Englisch, aber wird wahrscheinlich auch auf Englisch erstmal bleiben. Aber könnte eine schöne Verstärkung werden. Und ich hatte ein großes Highlight dann bei Amigo. Die hatten bei Amigo, machen sie immer das Spielecafé um die neuen Amigo-Neuheiten. Die neuen Amigo-Neuheiten, nicht die alten Amigo-Neuheiten, nein, die neuen Amigo-Neuheiten.
Das
ist die ganz neuen. Und das haben sie immer in der Messe gemacht, auf ihrem Stand. Und dieses Jahr ist es so gewesen, dass an dem Mittwoch man nicht in die Hallen hinein durfte. Das wurde auch sehr streng kontrolliert. Und auch unter anderem, dass man rausgeschmissen wird. Also wir hatten zwar entsprechende Ausweise von einem Aussteller, um da auch drauf zu kommen. Aber wir haben dann gedacht, nee, komm, bevor der jetzt Probleme kriegt oder wir, lassen wir das. Und waren beim Amigo Spielecafé, was dann eben im Rahmen der Neuheitenschau stattfand. Und die war dieses Jahr, das kann man auch mal sagen, deutlich besser organisiert. Das haben sie wirklich richtig gut hinbekommen, nachdem im Vorjahr eine große Kritik war, weil sie in einem viel zu kleinen Raum waren mit viel zu vielen Leuten. Haben sie das dieses Jahr sehr schön in einer Halle gemacht. Da war viel Platz und da konnte man schön durchlaufen. Und da war eben das Amigo-Spiele-Café. Und die Amigo-Neuheiten, die gucke ich mir eh immer gerne an. Und das habe ich in diesem Jahr auch im Vorfeld schon getan. Und dann war bei diesem Spiele-Café Jan Bintakis vor Ort und saß dann in diesem kleinen Kabuff bei Amigo und hat gezeichnet. Und ich finde ja die Illustration, die Jan Bintakis bei Three Chapters gemacht hat, wirklich herausragend gut. Und dann saß der da und dann konnte man sich wünschen, wie sehe ich als Schwarzmagier aus oder als Elfe oder wie der Brettspielminister als Oktopus. Und dann hat er dich gezeichnet in einem entsprechenden Setting und das sah sensationell aus. Man hat die Leute erkannt, die hatten ihre Charakteristiken. Das war nicht ein Cartoon, aber das war wirklich eine schöne Darstellung, insbesondere dann eben als, weiß ich nicht, Schwarzmagier oder der Steff Kessler, wurde dann als Hexenmeister dargestellt und so. Das sah richtig gut aus. Und das hat er da in wenigen Minuten mit ein bisschen Bleistift und Tusche dahin gezaubert. Und das fand ich wirklich phänomenal. Da hat er einen richtig guten Job gemacht. Also Jan Bintakis ist geiler Illustrator. Und das fand ich eine schöne Erfahrung, dass er uns da entsprechend porträtiert hat.
Ja, ich habe ja drauf verzichtet, weil ich einfach zu scharf war, noch über die Neuheitenschau zu laufen und mir die ganzen Sachen anzuschauen, die hoffentlich dann auch präsentiert werden oder wurden. Gibt's noch ein Highlight, was du noch rauspicken möchtest?
Ich glaube, einige, über die wir hier noch sprechen werden, weil wir die Neuheiten ja dann auch gespielt haben im Wesentlichen. Aber was ich wirklich festhalten möchte, ist, die Messe Essen hat ja im letzten Jahr, oder der März Verlag als Veranstalter, hat im letzten Jahr ja sehr viel Kritik bekommen für die Neuheitenschau und für die Organisation. Das war zum ersten Mal. Und daraus haben sie gelernt, haben das wirklich prima organisiert. Also in diesem Jahr merkst du wirklich an den Bereichen, wo es letztes Jahr geklemmt hat, haben sie erheblich nachgebessert. Und das finde ich wirklich richtig gut. Da haben sie, glaube ich, ihre Schlüsse gezogen und haben die Organisation nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, wobei die letztes Jahr auch schon gut war, aber dieses Jahr eben an den entscheidenden Stellschrauben nochmal positiv verändert hat. Also Hut ab. Wunderbar.
Und auch die Preisverleihung wurde ja dann eben nicht mehr in diesen kleinen Räumchen inmitten der Menschenmassen dann quasi getätigt, weil die ging ja komplett unter letztes Jahr. Und dieses Jahr wurde sie halt im Rahmen der Pressekonferenz durchgeführt. Und das war dann auch die entsprechende Würdigung, die es dann verdient, in meinen Augen. Es gibt sicherlich noch ein paar kleine Verbesserungen, aber das war schon viel, viel runder als letztes Jahr.
Ist dir doch was aufgefallen auf der Neuheitenschau, über das du sprechen möchtest?
Naja, die Neuheitenschau ist immer so ein bisschen schwierig. Du kriegst da keinen wirklichen Eindruck der Spiele. Du hast ja wirklich nur diesen optischen Eindruck. Du kannst mal ein Spielmaterial anfassen, aber was sich dahinter verbirgt, lernst du ja eigentlich erst so wirklich auf der Messe beim ersten Anspielen kennen. Und vielleicht sprechen wir einfach mal über ein paar Spiele, die wir schon angespielt haben, oder?
Sehr gerne.
Ja, möchtest du anfangen?
Es ging ja los. Am Mittwoch nach der Neuheitenschau sind wir relativ bald in unsere Unterkunft, in der wir in unterschiedlichsten Konstellationen zu sechs sind. Also jetzt waren wir ständig zu fünf da mit Stefan und Olli und dir von den anonymen Ludoholiker, deinem Sohn Justus und mir. Dann kam der Sebastian Wenzel oft noch als Gast vorbei und hat mitgespielt. Da waren wir also stabil in so einer Sechserrunde. Jetzt ist der Olli heute Morgen abgereist und der Justus auch. Der Sebastian wird auch am Nachmittag fahren. Dafür kommt der Tobi dazu, der auf dem Weg ist. Also wir haben eine großartige Männer- und Jungs-WG
und haben rotieren dann, gut durch.
Ja. Haben da eine gute Zeit gehabt. Und genau.
Apropos rotieren.
Stefan Hanf, die Instanz, wenn es um schlechte Überleitung geht, um gute Überleitung geht. Denn manchmal ist es ja auch so bei der Messe, wenn dann die Tore aufgehen, dann öffnen sich die Schleusen. Mhm. Und das ist auch eine Überleitung, denn wir haben am Mittwochnachmittag die Blumenstraße gespielt von Dan Garcia, was jetzt erschienen ist bei B-Rex, was ist es, Giant Rock, glaube ich, oder so. Haben wir die Blumenstraße gespielt. Ein ganz schönes Eurogame. Magst du ein bisschen was erzählen, wie du es erlebt hast?
Wir gehen jetzt nicht ins Detail oder Nein. so, ja. Das war eine sehr runde Sache, muss ich sagen. Tut mir leid.
Ja, wir haben es wirklich zur vollen Blüte gebracht auch.
Ja, absolut. Das ist ein Kennerspiel, so würde ich es schon mal verorten, mit relativ konservativen Mechanismen, also nichts, was man jetzt irgendwie noch nie irgendwo gesehen hätte, aber das hat total Spaß gemacht. Das war
Es ist schön verzahnt. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen abholen. Also wir haben zwei Aktionsräder, die miteinander verzahnt sind. Und wir können am Anfang einer Runde entscheiden, wie weit wir die drehen. Das wird bestimmt auch durch eine Schleuse, die wir öffnen oder schließen können. Und die entscheidet dann, über wie viele Felder wir dieses Aktionsrad drehen. Und da die beiden Räder unterschiedlich groß sind, kommen dann immer zwei Aktionen zusammen in unserem Aktionsbereich. Und dann wählen wir entweder eine davon aus oder manchmal können wir beide nehmen. Naja, und dann können wir eben Mühlen auf dem Plan platzieren, können uns damit wieder Punktewertungen freischalten. Wir können Tulpen einsammeln, die wir dann im Tulpenfeld zusammenführen. Wir können uns Unterstützung holen in Form von Angestellten oder Experten, Expertinnen, die uns dann Punkte bringen oder Bonusaktionen bringen oder so. Also ein klassisches Eurogame, sehr schön verzahnt, da werden wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber das ist für mich tatsächlich gerade so ein kleines Euro-Highlight, was ich wirklich gerne und häufiger auf dem Tisch habe. Und was mir sehr, sehr gut gefällt. Also im Vorjahr ist ja Barcelona so ein bisschen untergegangen und da war Dan Garcia, ist ja schon ein bisschen Ungnade gefallen bei dem einen oder anderen. Der Chris Gräf hat zum Beispiel gesagt, nee, das habe ich mir jetzt nicht per se angeschaut, weil mir das nicht gefallen hat im Bretter-Vogel-Podcast. Aber ich glaube, der Nico konnte ihn da auch überzeugen, sich das mal anzuschauen und wahrscheinlich werden wir das demnächst mal zusammen spielen, weil auch mir gefällt Blumenstraße sehr, sehr gut. Tolles Eurogame.
Ja, und man hat, glaube ich, gerade gemerkt, ich war jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig fit, was die einzelnen Mechanismen angeht, weil einfach alles so ein bisschen verschwimmt gerade, diese ganzen Spiele, die wir schon auf dem Tisch hatten.
Dann haben wir noch eine schöne Überleitung, denn danach haben wir noch Australis gespielt.
Ja.
Das ist die neue Kosmos-Familienspiel-Neuheit Australis, da verschwimmt auch einiges. Darüber habe ich im Sonntagsfrühstück und im Kosmos-Bericht schon einiges erzählt, da brauchen wir jetzt nicht tiefer eingehen. Und dann haben wir am Mittwochabend noch bestimmt 2 Stunden lang The Gang gespielt, zu sechst. Ja. Ein kooperatives Pokerspiel, über das wir auch schon gesprochen haben, was uns gerade echt begeistert, was ein kleines Highlight ist hier in unseren Runden.
Und nicht nur an dem Abend, wir hatten es ja dann gestern Abend auch nochmal auf dem Tisch. Also das ist wirklich ein Dauerbrenner momentan, in der richtigen Runde zumindest.
Absolut.
Ja, wirklich toll.
Dann haben wir am Mittwoch noch gespielt Medium, ein Spiel, bei dem wir gemeinsam assoziieren, bei dem wir miteinander Begriffe herausfinden wollen. Auch darüber haben wir schon gesprochen hier. Und dann eine Neuheit für mich zumindest auch von Marco Teubner, Ich habe fertig. Das ist bei Pegasus erschienen.
Ja, erzähl mal, wie du es fandest, weil ich hatte ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Ich konnte es ja auf dem Pegasus-Presse-Event schon testen. Wie hat es dir gefallen?
Ich fand's super. Es ist halt chaotischer Schwachsinn. Und ich habe gestern Abend Marco Teubner am Buffet getroffen und habe gesagt, ey Marco, ich hab gerade unangemessen viel Spaß mit deinem Spiel. Denn du hast eigentlich nur 2 Aktionen. Du ziehst eine Karte vom Stapel oder du legst eine Karte ab. Und wenn du beim Ablegen der Karten vor dir drei Karten hast, die zusammen ich habe fertig, also auf der einen steht ich, auf der anderen habe und auf der dritten fertig abgelegt hast, dann hast du das Spiel gewonnen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil wir haben sehr viele chaotische Elemente drin von gib alle deine Karten weiter oder wir räumen mal alle Karten ab und mischen die mal wieder rein. Oder es gibt eine Karte, der kleine Diktator, lege diese Karte in einen Auftrag, in eine Auslage deiner Wahl. Leg diese Karte in deiner Auslage, gilt, du bestimmst immer, wer als nächstes dran ist, aber niemals zweimal hintereinander dieselbe Person. B, du kannst das Spiel nicht gewinnen, weil Nazis immer Loser sind. Und das finde ich echt cool. Da ist so eine kleine Hitler-Karikatur drauf. Aber du kannst eben das Spiel nicht gewinnen, solange diese Karte vor dir liegt. Die will man also wieder abräumen. Und so kann man sich eben gegenseitig die Auslage auch mal erschweren oder erleichtern und dann eben mit chaotischen Elementen die Karten wieder abräumen. Das ist ein sehr, sehr schönes, flott gespieltes Spiel. Ist jetzt kein ernstzunehmendes Spiel, in dem du irgendwelche taktischen Entscheidungen triffst oder so. Es ist ein reines Glücksspiel mit ganz viel Beliebigkeit, mit ganz viel Chaos, aber sensationellen Illustrationen. Ich glaube, jede Karte wurde von einem anderen Illustrator oder einer anderen Illustratorin angefertigt. Und das ist was, was mir bei so Spielen echt gut gefällt, wenn die clever sind, wenn die einen kleinen Kniff haben, wenn die was Besonderes sind. Und das ist wirklich ein besonderer Titel in vielerlei Hinsicht, der mir viel Spaß gemacht hat bei allem Chaos, den er eben birgt.
Ja, und dann waren wir am nächsten Tag dann auf der Messe und haben ein paar Neuheiten. Also jetzt wirkliche Neuheiten klingt so ein bisschen gemein, aber das waren ja alles schon Spiele, die schon vor ein paar Wochen erschienen sind und durchaus vielleicht auch schon dem einen oder anderen bekannt sind. Aber auf der Messe gab es ja auch dann wirklich Neuheiten, die noch keiner kannte und auch noch keiner kennen konnte. Und da fange ich mal kurz an, denn es gab ein Spiel, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe als Riesenfan von Seven Wonders Duel, nämlich das Herr der Ringe Duell um Mittelerde, das bei Asmodee jetzt erschienen ist. Und das haben wir anspielen können. Und ja, es ist zu 80% das Seven Wonders Duel, was eigentlich auch alle kennen. Es hat 1, 2, 3 neue Elemente drin, vor allen Dingen einen zentralen Spielplan, auf dem wir Truppen verschieben können, wo wir Türme errichten können, um bestimmte Mehrheiten oder zu erzeugen oder Gebiete zu besetzen überhaupt. Denn es gibt auch hier wieder 3 Siegbedingungen, die wir erfüllen können. Das eine ist, ein Track, auf dem sowohl die Ringträger als auch die Nazgul fortschreiten. Wenn die Ringträger den Vulkan erreichen, haben sie gewonnen. Wenn die Nazgul die Ringträger erreichen, haben die Nazgul gewonnen. Dann gibt es wieder, wie man es kennt, diese Wissenschaftskarten waren das bei Seven Wonders Duel. Die heißen jetzt hier anders.
Völkerkarten, glaube ich.
Ja, da geht es um Völker, die man auf seine Seite zieht, glaube ich. Wenn man von denen 6 Stück gesammelt hat, dann hat man gewonnen. Und auf dem Plan kann man halt auch eine Möglichkeit schaffen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und das ist, in jedem Gebiet Truppen oder Türme stehen zu haben. Das erinnert so ein bisschen an die Erweiterung Agora von Seven Wonders Duel. Das hat man alles so ein klein bisschen verknüpft, gleichzeitig aber auch verschlankt. Denn zum Beispiel, um diese Symbole zu kaufen, das gab es ja einen etwas komplizierteren Mechanismus, nenne ich es mal, im alten Seven Wonders Duel. Das ist jetzt hier ganz einfach. Du zahlst eine Münze und hast ein Symbol deiner Wahl gekauft. Es spielt sich dadurch etwas schlanker bezüglich der Regeln, aber mit der, wie ich finde, durchaus identischen Spieltiefe. Braucht man das, wenn man Seven Wonders Duel hat? Schwierig zu beantworten. Als Herr der Ringe-Fan würde ich sagen, ja, rein die Spielmechanik betreffend ist es nicht unbedingt ein Must-Have. Aber ich war begeistert, das Spiel ist genial. Ich liebe Seven Wonders Duel und ich liebe Herr der Ringe-Duell um Mittelerde.
Die Frage, braucht man ein Spiel, ist meistens mit einem Nein zu beantworten. Aber möchte man das haben? Auf jeden Fall. Also ich hatte da auch viel Freude mit und das ist ein Titel, den werde ich mir auf jeden Fall noch organisieren. Denn auch ich bin ein großer Seven Wonders Duel Fan und ich bin auch ein großer Herr der Ringe Fan. Und ich finde, das haben sie wirklich toll zusammenbekommen, auch optisch. Ja, dann gab es ein Spiel, Res Arcana Duo. Also wir reden jetzt über Asmodee-Titel, denn wir waren beim Asmodee-Presse-Event und die haben dann eben viele Titel vorgestellt. Und dann haben wir eben Res Arcana Duo uns angeschaut. Ich habe das große Res Arcana nie gespielt. Deswegen konnte ich jetzt mit dieser Duo-Variante erstmal nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich hatte das Pech, dass meine Engine so gar nicht in Schwung gekommen ist. Und deine hat
doch einfach schlecht gespielt,
muss man das sagen. Sehr schlecht gespielt. Ja. Ich hatte sehr schlechte Karten. Genau, und du hast einfach, deine lief wie am Schnürchen, dann haben wir das unterwegs abgebrochen. Das ist aber ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue, weil mir das, glaube ich, grundsätzlich gefällt und weil mir das grundsätzlich Spaß macht. Aber an dem Tag haben wir es mal kurz angespielt tatsächlich. Aber wenn man Res Arcana mag, ist diese Duo-Variante in der kleinen Packung wirklich eine schöne Ergänzung, die kann man schön mitnehmen, die nimmt nicht so viel Platz weg, also war auch ein prima Titel.
Ja, was wir auch angespielt haben mit dem Ben zusammen vom Brettspielblog, das war Quiz, K-W-I-Z, ich nehme an, dass man Quiz ausspricht. Ja, wie der Name schon sagt, ein Quizspiel, das man sowohl kooperativ als auch ja gegeneinander spielen kann. Und der Clou bei der ganzen Sache ist, dass man ja eine Fragenkarte, eine Art Überschrift gestellt bekommt, wenn man eine Frage beantworten muss.
Zum Beispiel, auf einer Skala von 1 bis 10, was weißt du über Feinstrümpfe?
Ja, und alleine diese Einschätzung ist schon immer sehr lustig, weil wenn dann jemand sagt, ach, dann wird erstmal jeder hellhörig. Aha, okay, woher weißt du darüber so viel? Oder warum glaubst du darüber so viel zu wissen? Naja gut, und dann bekommt man eine Frage gestellt, die sich eben entsprechend der Schwierigkeit auch, wie ich finde, sehr gut einordnet. Und das macht einfach total Spaß, weil die Fragenqualität, und das ist ja das A und O bei solchen Spielen, zumindest beim ersten Anspielen wirklich ganz, ganz hervorragend ist. Und Riesenspaß macht. Es sind riesen dicke Kartenstapel drin. Also bis du die alle durch hast, die Fragen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern soll.
Und dann gab es noch so Challenge-Aufgaben drin, wo man nochmal anderes, wo anderes Wissen abgefragt wurde, also vervollständige Werbesprüche. Oder haben sich diese beiden Prominenten jemals kennengelernt, zum Beispiel? Also A, zeitlich und B, aber auch faktisch. Haben die sich jemals kennengelernt? Oder weißt du, wie Länder der Erde in ihren eigenen Sprachen heißen und solche Dinge? Und ganz am Ende, wenn man auf dem Feld ankommt, das heißt fast geschafft, kriegst du dann mal eine echt knifflige, schwere Knobelaufgabe, die du lösen musst, bevor du dann wirklich gewonnen hast. Also wirklich ein tolles Quizspiel mit der ein bisschen albernen Einschränkung, dass keine Spielmarker drin sind, also keine Spielfiguren, weil die sagen, nimm was, was dich am besten repräsentiert, mit dem du dich irgendwie am meisten identifizierst. Das ist dann schon lustig, nur auf so einem Presseevent hast du halt nichts dabei. Naja, dann haben wir halt die Ressourcenpöppel von Res Arcana Duo genommen.
Ja, die lagen gerade ganz gut.
Ja. Genau, und dann haben wir noch ein Spiel gespielt, auch bei Asmodee erschienen, Superstore 3000, ein Plättchenlegespiel, bei dem wir so bestimmte Bedingungen erfüllen mussten. Also wir hatten Eingänge in so eine Mall und die Figuren, die auf dem Eingang standen, die haben dann ein bestimmtes Bedürfnis mitgebracht. Der eine wollte einen Burgerladen, der andere wollte ein Fitnessstudio und dann musstest du halt ein Plättchen aus der Auslage nehmen oder kaufen, die dieses Symbol hat und die darf maximal 3 Felder entfernt sein und dann sind die dann da reingelaufen. Ja, das haben wir dann gespielt, eine halbe Stunde. Das hat mich jetzt nicht so in der Tiefe abgeholt.
Ja, das war auch sehr fuddelig. Also du hast wirklich total coole Acrylfiguren. Also diese Besucher sind individuell gestaltet als Acrylfiguren.
Grafik ist auch super.
Ja, aber die sind so klein, dass die dir immer aus den Fingern auch wegglitschen. Also das fand ich so ein bisschen fuddelig.
Ja.
Ich fand es ansonsten relativ solide Kost. Also ja, es ist eins von vielen Puzzlespielen, was in den letzten Jahren erschienen ist. Es macht, glaube ich, auch wieder vieles richtig. Aber ich würde es als zumindest jetzt erstmal nicht so herausragend aus der Masse bezeichnen.
Wie gesagt, alles Ersteindrücke vielleicht.
Ja, das ist ganz wichtig.
Muss es in den richtigen Runden dann auch gespielt werden und so, ne? Also, aber was ich wirklich sagen kann, ist, die Grafik und das Material sind richtig toll. Aber es ist eben, du nimmst ein Plättchen aus einer Auslage, dann musst du neues wieder reinlegen in so einen Schieber und so. Also, das war so ein bisschen sehr umständlich, weil du dauernd am Plättchen nachlegen bist. Aber, ja. Und dann haben wir ein Spiel gespielt, das aus meiner Sicht, das habe ich jetzt zum zweiten und auch letzten Mal gespielt. Ich habe es in Dortmund schon gespielt auf der Spieldoch und da fand ich es schon nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht war das auch irgendwie so beim Messestress und so. Jetzt haben wir beim Asmodee Presse-Event, das war in einem abgetrennten Raum, da hat man ein bisschen mehr Ruhe. Probieren wir das nochmal. Und dann haben wir Word Traveler gespielt. Ein Spiel, bei dem wir einen Spielplan haben mit vielen Symbolen drauf. Und dann haben wir Richtungspfeile und geben unseren Kollegen an, kooperativ, in welche Richtung laufe ich denn jetzt? Nach Norden, Süden, Osten oder Westen? Also oben, unten, rechts, links. Und dann brauche ich Eigenschaftswörter, wie bei vielen anderen Assoziationsspielen auch, die dann einen Hinweis geben, welches Bild ich denn meine. Ich kann da beliebig viele an diesem Pfeil dranlegen. Ich habe halt 10 zur Auswahl und in der ersten Runde 3, in der zweiten Runde 5 Pfeile. Und dann sage ich, mein Bild assoziiere ich mit nicht zart und mit episch. So. Und dann musst du jetzt darauf kommen, dass ich damit den Bullen meine, der vor der Frankfurter Börse beispielsweise steht. Entschuldigung. Und wenn du das hast, dann geht von diesem Zielpunkt aus ein neuer Pfeil los in eine möglicherweise andere Richtung, der über Eigenschaftsworte wieder auf ein neues Ziel hinweist. Das Problem ist aber, wenn du schon dieses Eigenschaftswort nicht triffst oder dieses Bild nicht triffst, dann läufst du halt völlig beliebig auf dem Spielplan rum und die einzigen Punkte, die du dann sammeln kannst, sind Glückspunkte. So, und da hätte ich mir gewünscht, dass man eher sagt, nee, also wenn es nicht richtig ist, da gibt's halt keine Punkte, aber wir lösen dann hinterher zumindest auf oder ich sage, du bist nah dran oder weiter weg oder hast irgendwie eine Möglichkeit, einen Joker zu setzen oder so Aber so war es so, wenn du das erste Feld nicht triffst, dann triffst du natürlich die anderen auch nicht mehr. Du hast fast keine Chance, die zu treffen. Und dann gibt es nur noch Glückspunkte. Und das fand ich wirklich als Spiel nicht interessant. Ich fand es tatsächlich eher langweilig und dadurch auch glückslastig. Wenn ich deine Assoziation gerade nicht nachvollziehen kann, ist die komplette Spielrunde eigentlich für die Füße.
Ja, also mich hat es, obwohl es jetzt spielmechanisch sonst nicht so viel miteinander zu tun hat, und hat wahnsinnig an Roborally erinnert, an den Klassiker. Da programmierst du deine Roboter, wie sie über den Plan fahren sollen. Naja, und der Clou dort ist ja, dass dann vielleicht einer mal zur Seite geschubst wird und dann plötzlich ganz woanders langfährt und die gleiche Programmierung mit sich trägt. Und genau das gleiche passiert hier auch, nur dass das Chaos aus Roborally, was so witzig ist, halt hier zu kompletten Glücksfaktor führt und ja, das irgendwie so die ganze Planung ad absurdum führt. Also
du bist 4 Minuten, du hast 4 Minuten Zeit, deine Wörter zu planen. Das heißt, 4 Minuten lang legen Leute einfach so Zettel vor sich mit einem Eigenschaftswort und hast du vielleicht eine Minute oder so, in der du darüber sprichst, dann löst du das auf, dann kommt die zweite Runde, wo du es wieder 4 Minuten lang machst. Also völlig, also komm, ja, nächstes Spiel.
Genau. Ich glaube, wir waren dann schon bei Queen Games, soweit ich weiß. Da haben wir Moonlight Market gespielt. Ja, ein Familienspiel, in dem wir ja so Halskettenglieder miteinander verbinden. Und zwar über eine Art Beat-Mechanismus. Jeder hat ja ein Kartendeck mit Zahlen von, ich glaube, 1 bis 13 war es. Und wir bieten jede Runde auf eine Auslage an solchen Kettengliedern. Da sind Zahlen, das ist fast verschoben, da sind Zahlen drauf. Und wir versuchen einen Gesamtwert, wir können maximal 3 Kettenglieder sammeln jeder Farbe, so war es. Und wenn wir das 4. sammeln, müssen wir alle abschmeißen, die wir bis dahin gesammelt haben von der Farbe. Naja, und wir versuchen höhere Werte zu sammeln als unsere Mitspielenden. Und auf die Weise dann eben auch die maximal Punktzahl zu greifen, weil ich glaube, der im höchsten Wert kriegt 4 Punkte, der zweite 2, der dritte 1 Punkt. Und so gibt es ein ständiges Hin und Her.
Ein ewiges Hin und Her,
indem man diese Karten auslegt und dann den anderen überbietet, weil man dann ganz bestimmte Kettenglieder haben will. Gleichzeitig hat man immer nur, ich glaube, 4 Karten auf der Hand, muss also mit diesen Zahlen, die man gezogen hat, dass wir eben das Beste draus machen. Ja, und das ist ein nettes, sehr, sehr interaktives Beatspiel, was ich auch wirklich cool fand, muss ich sagen.
Ja, ich kannte es ja schon vom Queen Games Tag, habe da auch im Sonntagsfrühstück ja schon gesprochen und dann wollte ich dir unbedingt zeigen, wir haben es uns von Jana erklären lassen, von Queen Games, auch da liebe Grüße, toll erklärt, da hatten wir da viel Spaß, auch mit 2 Fremden am Tisch, das war sehr schön. Ja, dann konnten wir einen ersten Blick werfen auf die Spiele 9 oder auf das Spiel 9 von der City Collection, denn die 7, 8 sind ja jetzt erschienen und wir machen mal eine ganz kurze Pause, denn jetzt hier scheppern gerade so Transportrollwagen heran.
Bitte da auch um Entschuldigung, es ist wirklich nicht ganz einfach, sich hier zu konzentrieren und die einzelnen Spiele zu beschreiben, wenn hier ja mittlerweile die Halle sich so halbwegs füllt.
Okay, wir brauchen, glaube ich, keine Pausen abgebogen. Es ist aber genau. Aber wir wollen halt auch für euch live von der Messe was machen. Und in der Unterkunft mit 6 Leuten war es abends auch immer zu laut.
Ja.
Und die Wände sind sehr dünn dort. Genau. Ne, wir konnten einen Blick werfen. Ich habe ja jetzt über Nassau und Kathmandu schon sprechen können von Queen Games, die beiden aktuellen Neuheiten. Und dann wurde schon vorgestellt Chichen Itza, der neue Kracher aus der City Collection. Der stand dort schon als Handmuster bereit. Da konnte man schon mal so ein bisschen anspielen und sich das mal angucken. Der Frank von Queen Games hat uns da ein bisschen abgeholt, auch ganz toll erklärt. Wir sind jetzt nicht in alle Details rein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr konfrontatives Spiel und ein Kampfspiel. Das war ursprünglich mal als Miniaturenspiel angedacht. Jetzt sind es Standees, aber letztendlich geht's um, ich glaube, man muss Gebiete erobern, also nicht wirklich Area Control, meine ich, aber man muss eben Gebiete erobern. Es ist ein Kampfspiel. Wir haben Erd- und Feuermagier und wir haben Bogenschützen, also in so einer Fantasy-Welt. Und das wirkt deutlich anders als andere Spiele, die man von Stefan Feld so kennt. Eben nicht so ein taktisches, reines Eurogame mit Plättchen legen und so, sondern wirklich hier Gebietkontrolle, Kampfwürfel werfen. Und das sieht richtig klasse aus auch. Ich freue mich schon, wenn da das Ergebnis da ist.
Ich würde ganz gerne noch von einem Highlight berichten, was ich bei dem Plag Fractal Juegos gespielt habe, mit dem Olli zusammen und dem Stefan und meinem Sohn. Und zwar geht es um Polaris von Simone Luciani und Andrea Mainini, glaube ich, ist der Co-Autor. Und bei Polaris geht es darum, Sternenbilder zu kreieren. Das ist momentan so ein kleines Trendsetting-Thema, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt schon 4 Spiele entdeckt, die dieses Thema haben. Und das ist ein relativ konfrontatives Spiel, denn wir bilden über Karten Sternbilder auf einem zentralen Spielplan. Da gibt es so kleine Ausbuchtungen, in die wir so schöne bunte Steinchen, die wirklich total hübsch gestaltet sind, legen können und dort halt versuchen, unsere Sternbilder, die wir über Aufträge bekommen, ja, zu buchen und eben, hoppala, möglichst viele Punkte zu erzeugen. Ja, das ist mal in der Kurzfassung. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, dass es relativ konfrontativ ist, ohne dass man sich jetzt total irgendwie auf den Zeiger geht. Aber wir haben uns, ja, ich sage mal, das ist immer sehr positiv gemeint, wir haben uns viel beschimpft während des Spiels, natürlich nett immer, und waren alle sehr angetan davon. Und Polaris, das kann ich auch schon mal sagen, also für jeden, den das interessiert, kommt auch nächstes Jahr bei Wonderbow Games, ja, im Frühjahr wahrscheinlich. Also insofern, es wird eine deutsche Version geben.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das mag ich auch noch spielen. Der Olli hat es ja, glaube ich, mitgenommen.
Richtig.
Und das werden wir also demnächst nochmal spielen. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe mit dem Olli einen anderen Quatsch gemacht. Nämlich, wir sind dann abends, so kurz bevor die Messe sich dem Ende neigte und ihr nach Hause seid, waren wir bei Captain Games am Stand. Und da saß der, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, Michael vielleicht. Markus.
Meinst du den Herrn in der Badewanne?
Ja, genau. Ah. Der saß in einer Badewanne, hatte eine schöne Bademütze auf und saß in einer Badewanne, die mit so kleinen Plastikbällen gefüllt war in Blau. Das sah ganz witzig aus. Und da drumherum war ein Tisch gebaut und wir haben Duck and Cover gespielt. Ein Spiel, bei dem kleine Quietscheenten eine Rolle spielen und die sind sensationell gestaltet. Ich habe mich sofort in das Artwork verliebt, denn jeder hat ein eigenes Spiel von 12 Karten, ein Set, und jedes Set ist wirklich unterschiedlich gestaltet. Es gibt eine Spock-Ente, es gibt Enten, die an Star Wars angelehnt sind, es gibt Enten mit so einem Zuckerguss, mit so einer Zuckerguss-Optik, also die Grafik dieses Spiels ist sensationell. Und wir mischen unsere 12 Karten, legen die vor uns in einem 4x3 Raster aus und dann werden von einem zentralen Stapel Karten umgedeckt. Und wenn eine Zahl aufgedeckt wird, dann nehme ich meine entsprechende Karte und lege die auf eine orthogonal benachbarte Karte. Oder ich kann die auch abtauchen lassen und sagen, ich will die nicht auf eine Karte drauflegen, sondern ich lasse sie gluck, 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 gluck untertauchen und an einer anderen Stelle orthogonal benachbart zu einer anderen Karte wieder auftauchen. Warum mache ich das? Weil auf diesen Karten eben nicht nur diese zentralen Werte sind, sondern auch Punkte. Und ich möchte am Ende möglichst wenig Punkte haben, weil das sind nämlich Wasserspritzer und die Enten machen viel, machen das Badezimmer nass und das möchte man vermeiden. Und deswegen möchte man diese Karten abdecken, um am Ende möglichst wenig Punkte zu haben. Und das Spielende wird ausgelöst, wenn entweder 4 Karten da sind oder eine Person die Karten so geschickt abgedeckt hat, dass nur noch ein Stapel übrig blieb. Wir haben das zu 7 gespielt. Ja, und gewonnen habe ich mit einem Punkt insgesamt. Und die anderen hatten eben deutlich mehr. Und ich habe gewonnen einen schönen Hut, einen Badeentenhut, den habe ich dem Olli geschenkt für seine Kinder. Und dann sind wir zum Stand gegangen und haben direkt das Spiel gekauft, weil das echt Spaß gemacht hat. Und ich habe es auch nachher beim Meet and Play dabei. Also wenn du es noch hörst und nachher beim Meet and Play dabei bist um 14 Uhr, das sind ja Stefan und ich heute im Saal Europa, kannst du mit uns spielen Duck and Cover und auch ein paar andere Neuheiten sind wir dabei.
Ja, bei Entenspielen warst du ja traditionell auch immer sehr stark. Also insofern vollkommen verdient gewonnen.
Top 10 Entenspiele. Ich habe aber noch ein anderes Tierspiel gespielt an dem Abend. Nämlich der Olli und ich, wir waren noch bei der Standparty von Piatnik am Abend, nachdem die Messe dann ihre Pforte geschlossen hat. Hat Piatnik, die in diesem Jahr 200 Jahre alt sind, also ein großes Jubiläum feiern, eingeladen zur Standparty, um ein paar Neuheiten zu spielen und zu kennenzulernen und ein bisschen was zu essen, zu trinken, zu netzwerken, zu quatschen. Das war total nett. Und das haben wir dann auch gemacht und haben uns dann aber mit Ralf zur Linde, einem sehr bekannten Autor, unter anderem auch mit Chats It If You Can, und Jens Merkel, den man möglicherweise auch kennt von, oh Gott, wie hieß das, Starship?
Spaceship Unity.
Spaceship Unity, Spaceship vielen Unity. Dank, ja genau. Also das hat Jens Merkel gemacht oder auch Geht noch was, ein schönes Zockerspiel mit den beiden und dem Willi von Lookout und der Sebastian Wenzel und ich. Wir haben uns dann an ein wunderbares Spiel gewagt, nämlich Miezekatze und der Olli natürlich. Also Miezekatze ist so ein Rhythmusspiel, bei dem du immer sagst, Miezekatze, Miezekatze in einem Rhythmus und hast dann während dieses Rhythmus bestimmte Aufgaben zu absolvieren. Also auch ein herrlicher Spaß, bei dem natürlich viel durcheinander geht. Und das Spiel, ja, ist ganz witzig, ist ein schönes Partyspiel. Wenn man das mag, ist es prima. Es hat sehr davon gelebt, dass Ralf zur Linde und Jens natürlich die Gruppe als Entertainer schön nach vorne gepeitscht und getrieben haben. Das können die großartig. Und der Funke ist auf jeden Fall übergesprungen. Die Spielfreude der beiden ist sensationell. Und die haben das schön anmoderiert. Und ja, da haben wir da so gesessen und so ein bisschen Beatbox-mäßig Miezekatze gespielt. Und das wurde tatsächlich hinten raus immer kniffliger, immer schwerer. Ist eine schöne Aufgabe und gerade in so kleinen Runden als Auftakt oder Absacker ein prima Spiel. Also mit dem werde ich mich nochmal intensiver beschäftigen.
Ja, und es war sicherlich auch von Vorteil, dass da nicht so ein Miesepeter dabei saß wie ich.
Der ja schon beim Mango-Tango schlechte Laune kriegt, ein Spiel, das 4 Minuten dauert oder so.
Ja, andererseits muss ich sagen, hätte mich nämlich natürlich sehr interessiert, so ein Spiel, was mich überhaupt nicht reizt, ob die beiden es geschafft hätten, mir das auch schmackhaft zu machen.
Mit Sicherheit, die waren großartig. Der Ralf hat eine Energie und der Jens auch. Die beiden haben eine Energie und eine Spielfreude und eine Leichtigkeit, die steckt an. Da kannst du dich wirklich nur entziehen, wenn du Menschenhasser bist. Sonst kommst du da nicht raus, weil die beiden haben das echt toll gemacht.
Ja, und nach den Enten und den Katzen ging es zu den Ratten, denn wir haben abends noch weitergespielt, und zwar Ratjack von Frosted Games. Ratjack ist ein Blackjack-Ableger, wie der Name schon sagt, bei dem wir nicht 21, sondern 25 Punkte im Idealfall sammeln sollten. Das Ganze läuft auch über Zahlenkarten, wie man das beim normalen Blackjack auch kennt. Das Besondere ist, dass auf jeder dieser Zahlenkarten Aktionen drauf sind, und wir haben dann über einen Mechanismus, der ist eigentlich relativ bekannt, so über Love Letter, wir ziehen eine Karte und können dann eine Karte wieder ausspielen, auf verschiedene Weise, wir können sie verdeckt vor uns legen, wir können sie offen vor uns legen, wir können sie auch abschmeißen und eine andere dafür aufdecken vor uns. Auf jeden Fall wird die Aktion der Karte, die aufgedeckt wird, dann auch ausgeführt zusätzlich. Komme ich über 25 Punkte, bin ich ausgeschieden. Komme ich exakt auf 25 Punkte, ist die Runde vorbei und ich gewinne einen Punkt. Aber ich gewinne auch einen Punkt, wenn ich es schaffe, einen anderen Mitspielenden rauszuschmeißen. Also über 25 Punkte zu pushen. Und das ist ganz schön knifflig, obwohl sich's doch wirklich sehr einfach anhört, weil die Wechselwirkungen dieser einzelnen Aktionen sind, ja, ich habe es noch nicht durchschaut jetzt nach 2 Partien so wirklich. Und das ist jetzt in den ersten Partien auch so ein kleines Problem, was mir aufgefallen ist, einfach, man muss schon viel lesen und sich überlegen, okay, was kann ich jetzt tun? Nicht, dass ich mich noch selbst ins Ausschieße mit dieser Aktion, weil das ist halt auch schon mal schnell passiert. Aber cooles Material, da sind Pokerchips drin mit verschiedenen Effekten, die man dann auf die Karten legen kann. Hat mir im ersten Eindruck erstmal wirklich gut gefallen. Und es sind noch 2 weitere Kartendecks mit drin, also es ist viel, viel Abwechslung dabei.
Ja, wir waren gestern Abend ja, also am Freitag, auf dem Spiel des Jahres Abend. Da hat der Verein Spiel des Jahres eingeladen, Content Creators, Publisher, AutorInnen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber da haben wir das auch gespielt und mir ist aufgefallen, bei dem Spiel fehlt ein bisschen der Flow, weil man eben sehr viel lesen und sehr viel rechnen muss und sehr viel kalkulieren muss. Trotzdem ist die Aufgabe reizvoll und ich freue mich auch, das Spiel noch weiter kennenzulernen. Und im ersten Moment ist es, glaube ich, nicht so ganz leicht zugänglich, weil man eben viel rechnen muss und so viele Operationen im Kopf behalten muss. Aber es ist trotzdem eine schöne Aufgabe und es ist ein tolles Material und auch sehr, sehr schön gestaltet. Ja, und dann ging es ja abends bei uns in der WG noch hart zur Sache. Ich habe eine schöne Partie mit dem Olli und dem Sebastian gespielt, Nova Roma. Über dieses Spiel habe ich auch schon nach dem Queen Games Tag gesprochen. Da möchte ich gar nicht jetzt nochmal in die Tiefe gehen, brauchen wir nicht, da könnt ihr euch die Folge zum Queen Games Tag angucken, aber Nova Roma ist wirklich ein Spiel, was mir echt gut gefällt. Ich mag diesen Auswahlmechanismus, ich mag die unterschiedlichen Aktionen, die sind alle relevant, ich treffe gute Entscheidungen und ich habe mal wieder verloren, aber es war ein tolles Spiel, eine schöne Partie.
Ja, kann ich nichts zu sagen, weil wir waren nämlich gleichzeitig in der Küche, ich mit dem Stefan und dem Justus zusammen, und wir haben zu dritt Let's Go to Japan, beziehungsweise jetzt auf Deutsch auch Auf nach Japan bei Schwerkraft gespielt, was ja im Vorfeld so ein klein bisschen gehypt wurde vom einen oder anderen Blogger oder Kanal. Es ist ja eine Art Set-Collection-Spiel, denn wir versuchen eine Reise nach Japan zu planen über insgesamt 6 oder 7 Tage, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Und das tun wir über einen Drafting-Mechanismus. Wir haben einen riesen oder 2 riesengroße Kartenstapel, von denen wir Karten ziehen, teilweise in unsere Auslage legen. Ich versuche mich lauter zu sprechen, weil es gerade etwas lauter wird hier. Teilweise in unsere Auslage legen, teilweise aber auch unserem Nachbarn weitergeben auf seinen Ablagestapel. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nehme ich die Karten von meinem Ablagestapel, also die ich dann bekommen habe von meinen Nachbarn, und muss die dann wieder weiterverarbeiten. Dieser Drafting-Mechanismus hat mir unheimlich gut gefallen. Und das diese Set-Collection auch, denn zum einen versuche ich ja Karten aus diesen Stapeln so ja zu arrangieren, also die sind thematisch einmal aus Tokio und einmal aus Kyoto und ich möchte natürlich nicht ständig hin und her fahren, denn das ist teuer und dafür brauche ich Zugtickets. Ich möchte erstmal mich in den Städten eigentlich aufhalten. Und ich versuche also, diese ja möglichst farbenrein erstmal zu halten. Und am Ende gibt es da eine Art Auflösung. Dann wird es nochmal eine Wertung durchgeführt von Tag zu Tag und wir gucken, wie gut uns unsere Reise nach Japan dann gefallen hat und wie viel Punkte wir davon kriegen. Hat mir unheimlich gut gefallen, habe ich wahnsinnige Lust drauf und hat einen ganz, ganz tollen Flow. keine Downtime, da wir alle gleichzeitig unsere Karten auswählen, aber es trotzdem interessant ist, was die anderen dort tun. Und es erzählt eine schöne kleine Geschichte nebenher.
Also das fand ich so cool. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe euch dann gefragt, wie war's? Und dann habt ihr mir nur eure Geschichte erzählt. Ja, ich bin in einer billigen Absteige gewesen, hatte irgendwie so ein bisschen mittelmäßigen Urlaub, aber dann bin ich weitergereist nach Kyoto, da war es dann schön. Und alter Justus, der hat da richtig irgendwie einen tollen Urlaub gehabt, im schicken Hotel und so. Also das fand ich total schön, was ihr dann für Geschichten erzählt habt. Und ich bin total neugierig und ich hoffe, dass wir das heute Abend nochmal irgendwie gespielt kriegen. Ich würde das wirklich gerne spielen.
Ja, bin ich sofort dabei, natürlich.
Ja. Ja, dann haben wir ja gestern Morgen weitergemacht, es war gestern Freitag, am Freitagmorgen, da waren wir, haben wir ja noch ein paar Sachen noch eingesammelt, sag ich mal, und ein bisschen gelootet und ein bisschen ein paar neue Spiele uns organisiert. Unter anderem das kleine Gloomhaven, das passt ja wirklich auf eine Handfläche. Es heißt Knöpfe und Krabbler. Und es ist ein Mini-Gloomhaven, ein Solo-Spiel, eine Solo-Kampagne, in der alles drin ist, was man von Gloomhaven kennt. Es sind wirklich winzige Miniaturen dabei. Die sind gerade mal so groß wie vielleicht ein Daumennagel oder so.
Viel Spaß beim Anmalen an alle Miniaturenmaler. Das ist eine echte Herausforderung.
Absolut, ja. Es gibt so Punkteräder, wo man Punkte einstellen kann. Also es ist wirklich alles dabei, was man kennt. Die Karten sind dabei, es sind so Aktionen dabei. Also ich bin total gespannt, das kennenzulernen. Aber ja, bislang ist es mir noch nicht ersichtlich gewesen. Ja, und dann sind wir im Anschluss zu Ravensburger gegangen, denn Ravensburger lädt traditionell auch Content Creators zum sogenannten Lunch and Play. Und da haben wir uns ein paar Ravensburger Neuheiten mal angeschaut, zum Teil mal aus der Ferne, zum Teil haben wir sie auch schon gespielt. Und da war ein wirkliches Highlight dabei, das auch aus einer ersten April-Folge von mir hätte stammen können.
Ja, eine große Überraschung vor allen Dingen, mehrere Premieren hat es mit sich gebracht. Also
ich wusste, dass Stefan Feld sein erstes Kinderspiel entwickelt. Ich habe ja in der April-Folge haben wir ja das Spiel Stefan Feld vorgestellt von Stefan Feld. Und da sagt er, ja, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil ich entwickle gerade mit meiner Frau zusammen mein erstes Kinderspiel, aber ich kann noch nichts dazu sagen. Und gestern wurde dieser Schleier gelüftet. Es handelt sich nämlich um tatsächlich kein Fake, die Sandburgen von Burgund.
Das hört sich wirklich wie ein Witz an. Ich habe auch wirklich erstmal gestaunt, als ich diese Schachtel gesehen habe. Die ist ja auch so im Burgen von Burgund-Stil gehalten, nur mit einem Strand drauf und einer Krabbe. Und das ist eigentlich auch schon das wichtigste Konzept dieses ganzen Spiels. Wir haben eine Partie gespielt im, ich nenne es mal, Expertenmodus. Also es gibt zwei Spielmodi, einen für die ganz Kleinen, ich glaube ab 5. Hat Stefan Feld uns gesagt, und der fortgeschrittene Modus ist dann für Kinder ab 7 oder 8 ungefähr, und den haben wir uns mal angeschaut. Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen bekannt gewesen, finde ich. Du hast zwei Würfel, die du würfelst, da sind dann halt drei verschiedene Farben drauf, und mit denen musst du dann deine Aktion durchführen. Du hast immer zwei Aktionen, die du machst, und du versuchst, Plättchen zu finden, die du dann an deinen Strand bewegen kannst. Das sind, wie hieß das, du willst diese Läden eröffnen, und das waren dann Accessoires, glaube ich, für diese
Dekorationen,
Läden. Dekorationen, genau. Und das Besondere ist, in der Mitte ist ein zentraler Spielplan mit insgesamt 6 Türmchen, das sind so Plastiktürmchen, die so hohl sind unten drunter, und da sind diese Dekorationen drunter, aber auch Tiere sind dort versteckt. Und oben auf diesem Turm ist die Krabbenkönigin, die dann immer auf einem dieser Türme sitzt und die sich auch bewegt, natürlich von Turm zu Turm. Ja, und je nach Farbe kann ich einen Turm aufdecken und mir dann ein Plättchen unter diesem Turm herausholen und auf mein Lager setzen. Das heißt, ich muss mir natürlich zum einen merken, wo diese ganzen Sachen überhaupt liegen. Mit einer weiteren Aktion kann ich dann Dinge aus meinem Lager an meinen Strand transportieren, um sie einzubauen. Ja, und sobald ich einen Laden mit Dekorationen voll habe, bekomme ich einen Punkt. Ich bekomme für jede Dekoration einen Punkt. Und wenn ich die Krabbenkönigin besuche, bekomme ich eine Krone, die ich an meinen Strand bringen kann, mit der ich dann auch Punkte oder besondere Fähigkeiten freischalten kann. Das ist es im Prinzip, und es fühlt sich wirklich an, ich bin wirklich total baff, es fühlt sich an wie Burgen von Burgund, irgendwie. Nur halt natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level.
Ganz anderen Level. Also ich würde nicht sagen, dass es sich so anfühlt, aber man erkennt die Zitate, oder?
Doch, ich finde schon, weil die Mechanismen einfach wirklich, na gut, bis auf diese Türme, bis auf dieses Hochheben und dieses Merken, sind die Mechanismen ja identisch, erstmal.
Also natürlich erkennt man, also man erkennt es, und es fühlt sich ein bisschen so an. Auf jeden Fall ist es trotzdem ein super Kinderspiel, mit dem man noch eine ganze Menge Spaß haben kann, auf jeden Fall. Wir haben noch ein Spiel gespielt, da warst du dann, glaube ich, schon weg, nämlich Hutan oder Hutan. ein Spiel, das die Macher von Heat entwickelt haben. Ach du liebe Zeit, ist das hier laut. Sorry, wenn das hier so knallt, Leute. Wir sind live mittendrin. Hier wird gearbeitet an der Brötchen-Burger-Bude. Bei diesem Spiel sind wir im Urwald in Indonesien, glaube ich. Und wir haben Karten, auf denen sind Blüten abgebildet, nämlich jeweils Blüten in einer Farbe, also in verschiedenen Farben, aber jeweils eine Blüte. Und dann kann ich mir eben eine Karte nehmen, auf der ist eine rote, eine blaue, eine weiße Blüte drauf oder zwei graue oder was auch immer. Und die puzzle ich dann auf meinem Lageplan ein. Und das Interessante ist, dass ich mir durch das Zusammenpuzzeln dieser Blüten, dieser einzelnen Blüten, so kleine Polyomino-Teilchen zusammenstelle, also so Polyomino-Formen, also Quadrate und Rechtecke und Geraden und was auch immer. Und das mache ich, weil ich den Waldboden mit Blüten bedecken möchte, auf dem dann Bäume wachsen und dann siedeln sich dort Tiere an. Also wir haben mal wieder ein Naturthema, aber es ist ein wirklich sehr flott gespieltes, sehr taktisches, sehr schönes Puzzlespiel. Und das Herausragende, finde ich, ist, es gibt eine ganz leichte, einfache, gut zugängliche Familienvariante dieses Spiels. Wenn man dann Erfahrung mit dem Spiel hat oder vielleicht eine Ecke fortgeschrittener ist, kann man durch bestimmte Karten und Modifikationen das Spiel auch in eine durchaus anspruchsvolle Kennerspielvariante verwandeln. Und auch die kann man dann noch mit zusätzlichen Auftragskarten in eine noch anspruchsvollere Kennerspielvariante verwandeln. Und so kannst du mit diesem Spiel mit unterschiedlichen Spielgruppen und Erfahrungsleveln echt viel Spaß und Freude haben. Und das war für mich gestern nochmal so ein kleines Highlight. Das ist noch nicht erschienen, das war nur so ein Handmuster. Das erscheint im März 2026. Und wenn ich schon mal den Entwickler von Heat vor mir hatte, habe ich ihn gefragt, wann denn die nächste Erweiterung kommt. Da sagte er, ja, Anfang nächsten Jahres. Sie versuchen so über die nächsten 5 oder 6 Jahre jedes Jahr eine Heat-Erweiterung jetzt rauszubringen.
Das ist aber gut zu wissen.
Das ist eine gute Nachricht, ja. Und da freue ich mich schon drauf. Und er sagte, ja, also die nächsten 3 Erweiterungen, das ist schon unterschrieben. Und da wird jetzt also im Frühjahr nächsten Jahres wieder was kommen.
Ja, die letzten Spielpläne haben ja auch Platz für bis zu 12 Autos geboten. Also insofern, da muss ja eigentlich auch was kommen. Ich erzähle jetzt mal was, was einem vielleicht jetzt bekannt vorkommen könnte. Ich war bei Wonderbow Games und habe ein Spiel mit Sternbildern gespielt. Denn wir waren dort und haben dort Nebula gesehen. Und das sah auf den ersten Blick erstmal genauso aus wie eben jenes Polaris, was uns erstmal überrascht hat. Hat aber damit nur bedingt zu tun. Auch hier versuchen wir Sternbilder zu kreieren, allerdings auf unseren eigenen Plänen. Und es gibt dort Verbindungslinien. Wir müssen farbige Steine so legen, dass nie die gleichen Farben nebeneinander liegen. Wir versuchen Sternbilder zu vervollständigen, dann dafür kriegen wir Punkte. Auch hier gibt es wieder zentrale Aufträge und individuelle Aufträge, die wir erfüllen können. Ein nettes, fluffiges Puzzlespiel, was uns Spaß gemacht hat. Und ja, wir haben ja die Leila dann nochmal gefragt eben. Also es ist im Grunde ein lustiger Zufall, dass da jetzt Nebula rauskommt und dann nächstes Jahr Polaris. Sie wollen so eine kleine Sternbildreihe anscheinend da vielleicht machen. Vielleicht kommt ja noch ein drittes dazu. Mal sehen.
Wir werden sehen. Ich habe eines meiner Messe-Highlights bisher gespielt. Jetzt kommen wir mal so zu den heißen Tipps neben denen, die ihr schon kennt. Ein Spiel, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte. Und was mir auch so ein bisschen durchgerutscht ist, ist Agent Avenue. Von Nerdlab Games. Das sind die, die Mindbug gemacht haben. Ja, ein tolles Zwei-Personen-Spiel, was letztes Jahr auch auf der Kennerspielliste, auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres gelandet ist. Und Agent Avenue ist ein kleines Bluff- und Zockspiel, aber eben eins mit ganz viel Brain, was du brauchst. Denn wir sind beides Agenten und wir belauern uns so gegenseitig. Wir wollen uns gegenseitig fangen. Wir stehen gegenüber einer Laufleiste, gegenüber voneinander. Unsere beiden Spielfiguren. Und dann decken wir Karten, also legen wir Karten aus. Wir haben 4 Karten auf der Hand und 2 müssen wir ausspielen. Eine verdeckt, eine offen. Und je nachdem, ob das die erste Karte ist, die ein Spieler mit sich nimmt, oder die zweite oder die dritte, laufen die Figuren jeweils anders. Das heißt, manchmal möchte ich, dass du bestimmte Karten bekommst. Manchmal möchte ich, dass ich diese Karten bekomme. Denn mein Gegner wählt dann von den beiden ausliegenden Karten jeweils eine aus. Entweder die offenliegende oder die verdeckte. Und da kann man natürlich dem Gegner manchmal eine Karte unterjubeln, die vielleicht noch schlechter ist als die, die ausliegt, oder aber man macht ein verlockendes Angebot und wenn der Gegner dann diese Karte nimmt, dann kann ich die verdeckte nehmen, die noch viel besser ist. Also versuche ich die ganze Zeit so ein bisschen zu tricksen, zu bluffen und zu schauen, welche Karten kann ich denn mir günstig zuschustern und welche meinem Gegner. Na, und dann kann man sich nur in Laufrichtung fangen. Also entweder kann ich mich von hinten einer Figur nähern und die dann einfangen, oder aber mein Gegner ist schneller, möglicherweise muss auch einer mal zurücklaufen und läuft dem anderen dann in die Arme. Also das hat echt Spaß gemacht. Wir haben direkt zwei Partien gespielt an dem Stand. Da gibt's noch eine fortgeschrittene Variante mit noch ein paar weiteren Elementen. Das war gestern für mich so ein richtig kleines Highlight und ich habe ja gestern schon 35 Mal gesagt, hey, komm, dann spielen wir jetzt, ich will dir das jetzt zeigen und beibringen, aber es hat dann irgendwie in unserer Sechserrunde nicht hingehauen, da ein Zweierspiel zu spielen, aber das werde ich heute definitiv nachholen, auch das werde ich beim Meet and Play nachher dabei haben und wenn jemand da gegen mich antreten will, freue ich mich sehr drauf. Und wenn niemand zum Meet and Play zu uns kommt, spielen wir es beide miteinander.
Ja, natürlich, auf jeden Fall, bin ich gern dabei. Mach doch mal weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt auch ein klein bisschen uns sputen, weil die Messe nämlich bald aufmacht. Und wenn es hier voll wird und dann noch lauter wird, dann versteht ihr gar nicht mehr, was wir hier erzählen.
Sie stehen, wie sagst du gestern, wie die Horden Orks vor Helms Klamm.
So sieht, das hört sich auch wirklich böse an. Das sieht aber wirklich von innen ein bisschen so aus, wie diese Menschenmengen dann vor dem Eingang stehen.
Ich habe noch ein Spiel gespielt, von dem ich vorher auch nichts gehört hatte, nämlich Earth Gambit muss ich überlegen, wie der Verlag heißt, Honest Games, glaube ich, oder so. Habe ich vorher noch nichts von gehört. Sebastian Wenzel und ich, wir sind so ein bisschen über die Messe gestrolcht und haben dann mal hier und da mal angehalten und haben dieses Spiel gespielt. Und das hat mir große Freude gemacht, weil du hast drei Karten auf der Hand, also zwei Karten hast du auf der Hand. Eine ziehst du dazu, dann hast du drei. Dann spielst du eine aus und eine gibst du an deinen linken Nebenmann oder Nebenfrau weiter. Und du hast eine geheime Fraktion, nämlich ein Alien oder ein Wissenschaftler oder sowas. Und möchtest am Ende je nach Fraktion eine bestimmte Anzahl Siegpunkte offen ausliegen haben, hast dabei aber eben taktische Möglichkeiten, auf die Siegpunkte in der Auslage Einfluss zu nehmen oder auch die entsprechenden Handkarten mal zu tauschen oder so. Und das Ganze hat schon sehr viel mit Deduktion zu tun, ein bisschen mit Bluffen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, habe ich direkt mitgenommen und auch das werden wir bald spielen. Das kann man auch in großen Gruppen spielen und da bin ich sehr gespannt. Wir haben es ja gestern nur zu dritt gespielt mit der wunderbaren Erklärerin, der Paula, die hat das super gemacht wieder. Also ein schönes kleines Mitnehmsel, was ich gestern hier entdeckt habe, von dem ich vorher noch nichts wusste. Also Earth Gambit, schaut euch das mal an. Ja, und dann sind wir beim Monolith gewesen und Monolith hat ein Spiel dabei gehabt, was jetzt auf Deutsch auch bei Pegasus erschienen ist. Und das hast du ja schon gespielt beim Pressetag von Pegasus, nämlich Tower Up. Ein Spiel von drei Franzosen, die auch am Stand waren und die dann irgendwie auch ganz happy waren, dass ihr Spiel so gut angekommen ist. Und Tower Up ist für mich so ein kleines Highlight auch schon, das kann man sagen.
Ich hatte ja schon ein bisschen was darüber erzählt, aber in unserer Pegasus-Pressefolge, also das wollen wir jetzt gar nicht alles wiederholen. Das hat sich eigentlich genau das bestätigt, was ich gesagt habe, glaube ich. Das ist wirklich ein kleines Highlight mit sehr, sehr einfachen Regeln und sehr hoher Spieltiefe. Zumindest in Besetzung von drei oder vier Leuten, würde ich jetzt mal so ganz kühn behaupten. Ich habe es natürlich noch nicht zu zweit gespielt. Aber ja, richtig cooles Ding mit einer tollen, ja, ich weiß, es ist Unwort Tischpräsenz, aber in dem Fall stimmt es. Viele sagen, es würde sie an Manhattan erinnern.
Optisch. Ja, und spielerisch ein schönes, schnell gespieltes, fluffiges Kartenspiel, Aufbauspiel. Das werdet ihr sicher hier in diesem Podcast noch häufiger hören, deswegen gehen wir da jetzt mal etwas dünn drüber, denn wir hatten gestern Abend ja dann auch noch Termine, nämlich einen, auf den wir uns sehr lange gefreut haben, nämlich auf die Einladung vom Verein Spiel des Jahres. Und ich war letztes Jahr schon da und war dann sehr aufgeregt. Und wenn du dann neben Rainer Knizia, Klaus-Jürgen Wrede und Matt Leacock irgendwie am Buffet stehst, dann ist das schon eine besondere Aufgabe. Also da waren AutorInnen eingeladen, natürlich war die Jury komplett da, es waren Content Creators da, es waren Verlagsmenschen da, also einfach so das Who is Who der Spieleszene, die Branchengrößen und wir.
Ich habe so eine knappe halbe Stunde gebraucht, bevor ich dann aus meiner Schreckstarre irgendwie aufgewacht bin, weil es dann noch...
Du warst ein bisschen aufgeregt
auch. Ja, ne? Man fühlt sich schon ziemlich fehl am Platz.
Ja, so ging es mir letztes Jahr auch.
Ja. Und immer noch?
Nee, mittlerweile muss ich sagen, da ganz vorne dabei. Nein, also ich finde es immer noch aufregend und großartig, aber es ist eben auch schön. Die Jury hat viele derjenigen eingeladen, die beim Tag der Brettspielkritik dabei waren und die eben auch als Content Creators, ich sag mal, einen relevanten Content liefern, würde ich es jetzt mal vermuten. Und freue mich, dass wir offensichtlich aus Meinung der Gastgeber da irgendwie dazugehören. Ich kenne jetzt nicht die Kriterien, aber ich habe mich jedenfalls gefreut, mit dabei zu sein. Und dann redest du mal mit Menschen auf eine andere Weise, lernst neue Leute kennen und kannst auch mal mit neuen Leuten spielen. Das Spiel, die du sonst eben nur von YouTube kennst oder aus der Presse oder von ihren Blogs oder als AutorInnen und so. Und das ist wirklich toll und ein tolles Gespräch geführt. mit dem Lars von der Edition Spielwiese, mit dem verbindet mich, dass wir beide eine Impro-Theater-Karriere haben. Das fand ich total schön. Ich habe mich mal mit Inka und Markus Branden auch Augenblickchen unterhalten. Und das war ein richtig schöner, runder Abend, bei dem nett gesprochen und viel gesprochen wurde. Hab den Uli Luther mal ein bisschen kennengelernt, den Mann von der Maren Hoffmann, der ja auch präsent ist, aber wir hatten eben bisher wenig zu tun. Mit dem Thomas von Battle Board Games haben wir mal wieder ein bisschen länger gequatscht. Mit dem Steff, mit Fabian Zier. Also es war wirklich ein toller Abend. Ein bisschen was gespielt haben wir ja auch noch.
Ja, und angefangen haben wir mit Hofverrat. Das ist bei Huch erschienen. Ein Kartenspiel, in dem wir ja auf einem zentralen Plan oder auch in unserer eigenen Auslage Farbkarten mit verschiedenen Adelsfamilien auslegen. 6 verschiedene Adelsfamilien gibt es da. Und der Mechanismus ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ich ziehe immer 3 Karten. Eine lege ich zu mir, eine lege ich in die zentrale Auslage und eine lege ich in die Auslage eines Mitspielenden. Und am Ende gibt es eine Wertung und jede Karte von mir ist ja ein Plus- oder ein Minuspunkt wert, abhängig davon, ob die Karten in der zentralen Auslage, ob da mehr oben oder mehr unten liegen. Man kann sich auf einer oberen oder auf einer unteren Seite anlegen. Das heißt natürlich, man merkt es vielleicht schon, auch hier kann man seine Mitspielenden sehr, sehr gut ärgern, indem man eben ja von den Karten, von denen sich viele gesammelt haben, die schön in den negativen Punktebereich drückt. Dazu gibt's noch Sonderkarten, die Assassinen, die wieder welche eliminieren können. Manche können sich schützen, manche Karten. Und so gibt's ein schönes Hin und Her, auf das man, ich würde mal sagen, teilweise bedingt Einfluss hat. Denn man hat auch noch Aufträge, die man erfüllen kann. Aber es hat mir großen Spaß gemacht und ja, es ist viel Trash-Talk dabei gefallen.
Ja, also schöner Titel, der in der Mitte eine sehr knitterige und faltige Spielmatte hatte, auf die wir, die hätte ich verzichten können, aber ansonsten war das durchaus okay. Wir hatten danach ein paar Kritikpunkte, aber das können wir ja dann mal an anderer Stelle besprechen. Dann haben wir noch eine Runde Red Jack gespielt und Skull Queen haben wir gespielt. Skull Queen ist jetzt bei Schmidt-Spiele erschienen und ist auch ein Stichspiel mit einem kleinen Kniff, bei dem wir uns vorher einschätzen müssen, wie wir unsere Stiche wohl platzieren und dann laufen wir auf einer Planke nach vorne, also nach vorne oder nach oben oder nach unten, nach vorne oder nach hinten. Mit ein bisschen Pech haben wir uns verzockt und stürzen von der Planke, dann gibt's keine Punkte und jeder Schritt auf der Planke ist in der Punkte-Endabrechnung bestimmte Punkte wert und das heißt, ich will über den Verlauf des Spiels möglichst gut meine Stiche vorher einkalkulieren und es gibt auch Karten, die das natürlich nochmal ein bisschen erleichtern oder erschweren, nämlich Karten, bei denen manchmal der Gewinner des Stichs 2 nach oben oder der Verlierer des Stichs 2 nach unten muss. Also schönes Einschätz und kleines Stichspiel mit einem kleinen Kniff. Skull Queen bei Schmidt-Spiele, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und dann haben wir natürlich auch noch The Gang gespielt an dem Abend, ein bisschen ausführlicher. Und abends in der WG Flip 7 und 50-50 als Kartenspiele. Also da ist ein bisschen was passiert. So und um uns herum wird es jetzt schon deutlich unruhiger und lauter. Das war ja die ganze Zeit schon anstrengend.
Ich glaube, die haben die Garage mit den Rollcontainern entdeckt. Jetzt werden alle rausgeholt gleichzeitig.
Genau, und auf uns stürzt eine Welle an Gastronomen und Gastronominnen zu mit ihren Rollwagen, die hier Salat holen und Brötchen. Ich hoffe jetzt gleich in der Nachbearbeitung, dass ich ein bisschen was von den Hintergrundgeräuschen wieder rausfiltern kann, aber es war uns wichtig, jetzt einfach euch mal ein bisschen mitzunehmen auf die Messe und wir sitzen wirklich mittendrin in der Galerie. Ich habe ein Foto gemacht, das lade ich bei Insta hoch. Das war jetzt auch für uns ein bisschen ungemütlich und was Besonderes, bisschen zugig, aber haben wir gerne gemacht für euch, denn nicht alle können auf der Messe dabei sein. Wir haben heute noch ein recht volles Programm. Wir haben es schon gesagt, ab 14 Uhr sind wir beim Meet and Greet mit dabei. Wir sind morgen noch einen ganzen Tag da. Wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an, sagt Hallo, wir freuen uns. Und ich wollte nur kurz Entschuldigung sagen, ich habe im Vorfeld doch keine Vorfreude-Liste auf die Messe mehr hochladen können, denn wir hatten bei uns in der Familie eine sehr ernstzunehmende Herausforderung und die hat dann ein bisschen mehr Kraft und Zeit beansprucht, sodass ich da eben darauf verzichtet habe und verweise einfach mit guter Laune auf die anonymen Ludoholiker, die haben das nämlich gemacht.
Genau, und wenn ihr noch auf dem Weg zur Messe seid und euch noch mal ein bisschen informieren wollt, könnt ihr die euch gerne anhören. Da haben wir knapp über 30 Titel vorgestellt und ja, auch ein paar davon, die wir jetzt auch schon anspielen konnten, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, und wir haben jetzt noch ein paar Termine. Wir sind jetzt gleich bei Hans im Glück, da mal die Neuheit testen, haben wir um 10 einen Termin. Dann sind wir bei Cosmos und bei Huch noch mit Terminen. Und gehen dann gleich mal zum Meet and Play um 14 Uhr. Freuen uns, wenn wir euch sehen. Wir riechen jetzt, glaube ich, total schon nach Döner und Frittenfett, weil wir hier mitten in der Galerie sitzen. Also ich hoffe, das kriegen wir wieder raus aus den Klamotten und aus dem Leib. Wünschen euch erstmal viel Spaß, wenn ihr auf der Messe seid. Wenn ihr nicht auf der Messe seid, dann kommt auch nächstes Jahr mal rum. Kümmert euch gerne im Vorfeld um Tickets und verlasst euch nicht auf die Tageskasse. Und wir werden alle Spiele, wir haben eine riesengroße Anzahl an Spielen mitgenommen, zum Teil gekauft, zum Teil als Rezensionsexemplare. Da werden wir auch nochmal ein bisschen was bei Instagram veröffentlichen auf meinem Kanal, Podcast-Brettspiel-Podcast, und auch der Dr. Doppeldotter ist wieder aktiv bei Instagram, da könnt ihr mal reinschauen. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit und werden in den nächsten Wochen natürlich viel spielen, viel rezensieren und euch ein bisschen mitnehmen in die ganzen wunderbaren Neuheiten. Und wahrscheinlich werden wir heute Abend oder morgen auch nochmal einen kleinen Rückblick machen. Also, viel Spaß beim Spielen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Alles Liebe, bis ganz bald, euer Frederik. Und auch heute hat das letzte Wort natürlich auf der Esse der Stefan.
Auf der Esse, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt bei den Hintergrundgeräuschen. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht dann nachher oder morgen noch.